Stell dir vor, du suchst seit Wochen nach Arbeit und plötzlich liegt da dieses eine Angebot vor dir, das einfach zu gut klingt, um wahr zu sein. Mehr Geld, eine bessere Stellung und zum ersten Mal seit langem das Gefühl, dass es endlich wieder bergauf geht. Genau an diesem Punkt steht Hall Pycroft, als ihm langsam auffällt, dass mit der ganzen Sache irgendetwas nicht stimmt. Die Büros sind leer, die Firma wirkt seltsam. Und der Mann hinter dem Angebot scheint nicht der zu sein, für den er sich ausgibt. Als Pycroft schließlich Sherlock Holmes aufsucht, beginnt ein gefährliches Spiel aus falschen Identitäten und Täuschungen. Los geht's mit der Angestellte des Börsenmaklers.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wenn ich heute auf jene Zeit zurückblicke, erinnere ich mich vor allem an den Versuch, ein neues Leben aufzubauen. Es war eine ruhige Phase, zumindest schien sie das damals zu sein. Und vielleicht ist es gerade deshalb, dass mir dieser Fall bis heute so deutlich im Gedächtnis geblieben ist. Denn er begann nicht mit einem Verbrechen, sondern mit einem Angebot. Ein Angebot, das einem jungen Mann wie die Rettung erscheinen musste und das doch von Anfang an einen leisen Zweifel in sich trug. Damals hätte ich es für einen glücklichen Zufall gehalten. Heute weiß ich, manchmal genügt ein einziger Schritt und man gerät in eine Geschichte, die längst begonnen hat. Kurz nach meiner Heirat hatte ich in Paddington eine eigene Praxis übernommen. Die ersten Monate hielten mich nahezu ununterbrochen auf Trab. Für Besuche in der Baker Street blieb kaum Zeit. Und auch Holmes verließ seine Räume gewöhnlich nur, wenn ein Fall ihn dazu zwang. Umso überraschter war ich, als ich eines Morgens im Juni in meinem Sprechzimmer saß, das British Medical Journal vor mir, und plötzlich seine Stimme im Hausflur hörte. Wenige Augenblicke später trat er ein.
»Mein lieber Watson, es freut mich, Sie zu sehen. Ich hoffe, Mrs. Watson geht es gut.«
»Danke, Holmes. Uns geht es beiden sehr gut.«
»Und Ihre Praxis hat Ihr Interesse an unseren kleinen Problemen noch nicht völlig verdrängt?«
»Im Gegenteil. Ich habe erst gestern meine alten Notizen wieder zur Hand genommen.«
»Dann haben Sie also noch nicht genug von unseren kleinen Abenteuern?«
»Keineswegs. Ich gestehe, es würde mir einiges fehlen.«
»Gut. Sind Sie heute verfügbar? Ich müsste mit Ihnen nach Birmingham reisen.«
»Kurzfristig, wie immer bei Ihnen. Aber selbstverständlich begleite ich Sie.«
»Und Ihre Praxis?«
»Mein Nachbar ist ebenfalls Arzt. Wir vertreten uns gegenseitig.«
»Ausgezeichnet, Watson.«
Holmes ließ sich nieder und betrachtete mich einen Moment lang mit jenem prüfenden Blick, den ich nur zu gut kannte. Man hatte dabei stets das Gefühl, ihn könne kaum etwas entgehen.
»Sie waren kürzlich unwohl.«
»Nur eine kleine Erkältung. Aber woher wissen Sie das?«
»Aus Ihren Pantoffeln.«
Unwillkürlich folgte ich seinem Blick.
»Aus meinen Pantoffeln?«
»Aber natürlich. Sie sind neu. Und dennoch sind die Sohlen bereits leicht angesenkt. Außerdem ist das Etikett noch daran. Sie haben am Feuer gesessen. Und das tut man im Juni gewöhnlich nur, wenn man nicht ganz wohl ist.«
Wie so oft erschien seine Schlussfolgerung, sobald sie ausgesprochen war, vollkommen selbstverständlich.
»Ich sollte meine Schlüsse wohl seltener erklären. Ohne Begründung wirken sie weit eindrucksvoller. Nun, Watson, sind Sie bereit für Birmingham?«
»Mit Ihnen? Jederzeit. Aber worum handelt es sich diesmal?«
»Darüber unterhalten wir uns besser unterwegs. Mein Klient wartet bereits unten.«
»Dann geben Sie mir einen Moment.«
Ich schrieb rasch eine Nachricht an meine Nachbarn, erklärte meiner Frau in wenigen Worten die Lage und folgte Holmes hinaus. Vor dem Haus stand eine Droschke am Bordstein. Das Pferd stampfte ungeduldig auf das Pflaster, während aus der Ferne das gedämpfte Rollen der Stadt herüberdrang. Holmes deutete mit einem knappen Blick auf den Wagen.
»Watson,
darf ich vorstellen, Mr. Hall Pycroft.
Ein junger Mann saß darin, aufrecht, beinahe zu aufrecht, als halte ihn allein seine Haltung davon ab, die Fassung zu verlieren. Sein Blick wanderte unruhig zwischen Holmes und mir hin und her. Warum Hall Pycroft Sherlock Holmes aufgesucht hatte, sollte ich erst wenig später auf unserer Fahrt nach Birmingham erfahren. Eine Stunde später saßen wir zu dritt in einem Abteil erster Klasse. London lag bereits hinter uns. Der Zug ratterte gleichmäßig durch die sommerliche Landschaft, doch die Ruhe der Fahrt wollte sich nicht auf unseren Begleiter übertragen. Mr. Hall Pycroft saß mir gegenüber. Seine Haltung wirkte gefasst, beinahe bemüht gefasst. Doch je länger ich ihn beobachtete, desto deutlicher erkannte ich die Anspannung hinter dieser mühsam bewahrten Ruhe.
»Wir haben noch etwas Zeit bis Birmingham, Mr. Pycroft. Erzählen Sie Watson, was geschehen ist.«
»Ich fürchte nur, Mr. Holmes, am Ende stehe ich wie ein vollkommener Narr da.«
»Beginnen Sie einfach von Anfang an.«
»Gut. Ich war 5 Jahre bei Coxon und Woodhouse beschäftigt. Dann ging die Firma bankrott und von einem Tag auf den anderen standen wir alle auf der Straße. Ich verdiente dort 3 Pfund die Woche und hatte etwas zurückgelegt, aber das war bald aufgebraucht. Also schrieb ich Bewerbungen, eine nach der anderen. Und je länger es dauerte, desto aussichtsloser wurde alles. Am Ende hatte ich kaum noch Geld für Briefmarken übrig. Dann entdeckte ich die Anzeige von Mawson und Williams.
Die große Firma in der Lombard Street?
Ja, ich bewarb mich sofort, allerdings ohne große Hoffnung. Umso überraschter war ich, als die Antwort praktisch umgehend eintraf. Schon wenige Tage später sollte ich dort anfangen. Und die Bezahlung war besser, als ich gehofft hatte. 4 Pfund die Woche, ein ganzes Pfund mehr, als ich bei Coxon verdient hatte. Und dabei war es beinahe dieselbe Arbeit.
Dann müssen Sie ungeheuer erleichtert gewesen sein.
Das war ich auch. Zum ersten Mal seit Wochen hatte ich wieder das Gefühl, festen Boden unter den Füßen zu haben. Und genau an diesem Abend erschien plötzlich ein Fremder bei mir.
Pycroft richtete sich unwillkürlich ein wenig auf, als kehre er in Gedanken an jenen Abend zurück. Seine Stimme wurde ruhiger, und mit einem Mal hatte man beinahe das Gefühl, nicht mehr im Zug zu sitzen.
Ich wohnte damals in Hampstead in Potter's Terrace. An dem Abend, nachdem mir die Stelle bei Mawson zugesagt worden war, saß ich in meinem Zimmer und rauchte, als meine Wirtin anklopfte. Sie brachte mir eine Karte. Darauf stand Arthur Pinner, Finanzagent. Der Name sagte mir nichts. Trotzdem ließ ich den Herrn heraufkommen.
Sind Sie Mr. Hall Pycroft?
Ja.
Zuletzt bei Coxon und Woodhouse?
Richtig.
Und nun bei Mawson und Williams?
Ja, so ist es. Aber woher?
Gut, dann komme ich zur rechten Zeit.
Pycroft sagte, der Mann habe schnell gesprochen, beinahe drängend, als wolle er keinen Einwand aufkommen lassen.
Ich habe Außerordentliches über Sie gehört. Parker von Coxon hält große Stücke auf Sie.
Parker?
Mein früherer Geschäftsführer? Man sagte mir außerdem, Sie hätten ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Haben Sie den Markt weiterverfolgt?
Ich habe jeden Morgen die Börsenlisten gelesen.
Sehr gut. Dann erlauben Sie mir einen kleinen Test. Ayrshires?
106¼.
New Zealand Consolidated?
104.
British Broken Hills?
7 bis 7½.
Ganz ausgezeichnet, Mr. Pycroft. Genau so hatte man sie mir beschrieben. Sie verschwenden allerdings ihr Talent bei Mawson.
Es war schwer genug, diese Stelle überhaupt zu bekommen, Mr. Pinner. Und offen gesagt bin ich sehr froh darüber.
Unsinn. Für einen Mann mit Ihren Fähigkeiten habe ich etwas weit Besseres im Sinn.
Für mich?
Allerdings. Sagen Sie, wann wollten Sie bei Mawson anfangen?
Schon in wenigen Tagen.
Dann würde ich beinahe darauf wetten, dass Sie dort niemals erscheinen.
Wie meinen Sie das?
weil sie bis dahin eine weit bessere Stellung angenommen haben werden. Geschäftsleiter der Franco Midland Hardware Company.
Pycroft sagte, Pinner habe nun begonnen, mit wachsender Begeisterung von dem Unternehmen zu sprechen. Von Niederlassungen in ganz Frankreich, von privatem Kapital und einem Geschäft, das angeblich kurz vor einem gewaltigen Aufstieg stand.
Mein Bruder leitet die Gesellschaft. Er bat mich, in London einen fähigen Mann für die kaufmännische Leitung zu finden. Man nannte mir Ihren Namen.
Und was genau wäre meine Aufgabe?
Organisation. Zahlen. Die Aufsicht über unsere Agenten. Zu Beginn 500 Pfund jährlich.
500 Pfund?
Und zusätzlich Provision.
Pycroft gestand, dass ihn dieses Angebot beinahe überwältigt habe. Und doch blieb ein Rest Misstrauen.
Ich will offen sprechen, Mr. Pinner. Mawson zahlt weit weniger, aber es ist eine sichere Stellung. Von Ihrer Gesellschaft weiß ich dagegen kaum etwas.
Sehr gut. Genau deshalb gefallen Sie mir. Sie lassen sich nicht blind blenden.
Dann zog Pinner, so berichtete Pycroft, plötzlich eine Banknote hervor und legte sie vor ihn auf den Tisch.
100 Pfund Vorschuss.
Das ist wirklich außerordentlich großzügig.
Verdient. Morgen um 1 Uhr, Corporation Street in Birmingham. Mein Bruder wird Sie dort erwarten.
Anschließend schrieb Pinner einige Zeilen auf ein Blatt Papier, faltete es zusammen und reichte es Pycroft.
Ein Schreiben für meinen Bruder. Und nur noch eine kleine Formalität, Mr. Pycroft. Schreiben Sie bitte, dass Sie bereit sind, die Stellung als Geschäftsleiter der Franco Midland Hardware Company anzunehmen.
Pycroft erzählte, er habe die Erklärung ohne großes Nachdenken niedergeschrieben. Pinner nahm das Blatt anschließend an sich und steckte es ein.
Und Mawson?
Dort werde ich selbstverständlich absagen.
Nein, lassen Sie die Sache einfach offen.
Offen?
Ich hatte Ihretwegen bereits eine Meinungsverschiedenheit mit dem Geschäftsführer. Er glaubt, Sie würden Mawson niemals aufgeben. Ich habe Ihnen das Gegenteil zugesichert. Erscheinen Sie einfach nicht.
Hier verstummte Pycroft einen Moment. Draußen glitten bereits die ersten rauchgeschwärzten Vororte vorbei, während im Abteil nur noch das gleichmäßige Rollen des Zuges zu hören war. Selbst jetzt schien ihn der Gedanke zu beschäftigen, wie schnell sich aus einer einfachen Stellenzusage etwas völlig Unerwartetes entwickelt hatte.
Am nächsten Tag bin ich nach Birmingham gefahren und dort wurde die Sache noch merkwürdiger.
Während der Zug weiter nach Norden raste, veränderte sich allmählich auch der Ton der Erzählung. Bis dahin hatte seine Geschichte noch wie die seltsame Verkettung eines ungewöhnlichen Glücksfalls geklungen. Doch in Birmingham begann sich dieser Eindruck zu verändern.
Die Adresse führte mich in die Corporation Street. Ich war etwas zu früh dort und schon das Haus kam mir seltsam vor. Ich hatte ein großes Geschäft erwartet, mit Büros und Betrieb. Stattdessen war dort nur ein schmaler Durchgang zwischen zwei großen Läden. Dahinter führte eine enge Steintreppe nach oben. Unten an der Wand standen die Namen verschiedener Firmen und Geschäftsleute, die dort Räume gemietet hatten. Aber die Franco Midland Hardware Company war nicht darunter.
Da wurde mir zum ersten Mal wirklich unbehaglich.
Ich stand dort und fragte mich ernsthaft, ob ich einem schlechten Scherz aufgesessen war.
Noch während er darüber nachdachte, wurde er angesprochen.
Sie sind Mr. Hall Pycroft?
Ja.
Pycroft erzählte, der Mann habe dem Besucher aus London erstaunlich geglichen. Dieselbe Stimme, dieselbe Gestalt. Nur ohne Bart und mit hellerem Haar.
Sie sind sehr früh dran. Mein Bruder hat mir geschrieben. Er ist außerordentlich angetan von Ihnen.
Ich habe die Büros gesucht.
Unser Firmenname ist noch nicht angebracht. Wir haben die Räume erst vor kurzem übernommen. Kommen Sie.
Er führte mich mehrere Stockwerke hinauf. Je höher wir kamen, desto stiller wurde das Haus.
Ganz oben unter dem Dach öffnete er schließlich eine Tür. Dort oben lagen zwei Räume, leer. Kein Teppich, keine Vorhänge, kaum Möbel, nur ein Tisch, zwei Stühle und überall Staub.
Selbst jetzt hörte man seiner Stimme noch an, wie sehr ihn dieser Anblick damals enttäuscht hatte.
Ich hatte tatsächlich etwas anderes erwartet.
Lassen Sie sich davon nicht beirren. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. Geben Sie mir den Brief.
Pinner nahm das Schreiben entgegen, überflog es sorgfältig und nickte schließlich zufrieden.
Mein Bruder hat Sie offenbar ganz richtig eingeschätzt, Mr. Pycroft. Ich denke, wir werden sehr gut miteinander auskommen.
Und wie stellen Sie sich meine Arbeit hier genau vor?
Erstmal bleiben Sie hier. Später werden Sie dann unser Depot in Paris leiten. Doch bis dahin machen Sie sich hier mit unseren Unterlagen vertraut. Fürs Erste bleiben Sie in Birmingham und machen sich nützlich.
Und womit denn genau?
Pycroft berichtete, Pinner habe daraufhin ein großes rotes Adressbuch hervorgezogen und es mit hörbarem Gewicht auf den Tisch gelegt.
Das ist ein Pariser Branchenverzeichnis. Ich hätte gern eine vollständige Liste sämtlicher Eisenwarenhändler in Frankreich.
Das dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen.
Umso besser. Arbeiten Sie sorgfältig.
Pycroft erzählte, er habe sich trotz aller Zweifel an die Arbeit gemacht. Tagelang saß er über dem schweren Adressbuch, während Pinner ihn immer wieder vertröstete und mit neuen Aufgaben beschäftigte.
Jedes Mal, wenn ich zurückkam, sah dort oben alles noch genauso aus. Dieselben kahlen Räume, dieselbe Stille. Und trotzdem arbeitete ich weiter.
Sehr gut, Mr. Pycroft. Sie waren mir eine große Hilfe. Und nun hätte ich gern noch eine zweite Liste.
Eine zweite?
Ja, genau. Diesmal brauche ich Möbelgeschäfte. Viele von Ihnen verkaufen ebenfalls Haushaltswaren. Das wird uns nützlich sein.
Und plötzlich verstummte Pycroft mitten im Satz. Als er weitersprach, war seine Stimme merklich leiser geworden.
Und dann fiel mein Blick plötzlich auf seinen Mund, als er lachte.
Was haben Sie gesehen?
Einen Zahn auf der linken Seite. Der zweite Zahn war auffallend mit Gold gefüllt.
Ein einzelner Zahn?
Ja, und dieselbe Goldfüllung hatte ich bereits bei dem Mann in London gesehen, damals, als er über Mawson lachte.
Holmes, der bis dahin schweigend zugehört hatte, rieb sich langsam die Hände.
Sehr schön. Fahren Sie fort.
In diesem Augenblick begriff ich plötzlich, dass es niemals einen Bruder gegeben hatte. Es war derselbe Mann.
Von da an, sagte Pycroft, habe ihn der Gedanke nicht mehr losgelassen.
Zwei Brüder mögen sich ähnlich sehen, aber nicht denselben Zahn an derselben Stelle mit Gold füllen lassen. Plötzlich passte nichts mehr zusammen. Die Stimme, die Gestalt, selbst die Art zu sprechen. Nur Bart und Haar waren verändert gewesen.
Er erzählte, er habe das Büro danach wie betäubt verlassen.
In meinem Hotelzimmer versuchte ich noch, mir irgendeine Erklärung zurechtzulegen. Aber je länger ich darüber nachdachte, desto weniger verstand ich. Warum hatte man mich nach Birmingham gelockt? Warum hielt man mich dort fest? Und weshalb schrieb ein Mann einen Brief an sich selbst?
Und damit endete Hall Pycrofts Bericht fürs Erste. Einen Moment lang sagte niemand etwas. Im Abteil hörte man nur das gleichmäßige Rollen des Zuges, während draußen langsam die Abenddämmerung aufzog.
Ein recht hübscher Fall, Watson, nicht wahr?
Hübsch ist nicht ganz das Wort, das ich gewählt hätte.
Aber ein höchst bemerkenswerter. Ich denke, wir sollten Mr. Pinner möglichst bald aufsuchen. Wenn Mr. Pycroft uns als Freunde vorstellt, die ebenfalls nach einer Stellung suchen, dürfte sich dafür ohne weiteres eine Gelegenheit finden. Ich möchte diesen Herrn gern einmal aus der Nähe sehen.
Das ließe sich leicht einrichten.
Danach verstummte Holmes. Er lehnte sich zurück, kaute nachdenklich an einem Fingernagel und blickte hinaus in die vorbeiziehende Dämmerung. Ich kannte diesen Ausdruck gut. Immer wenn Holmes auf diese Weise schwieg, arbeitete sein Geist bereits fieberhaft weiter. Als wir Birmingham erreichten, war der Abend bereits hereingebrochen. Die Corporation Street lag noch voller Leben, Kutschen rollten über das Pflaster, Stimmen hallten zwischen den Häuserfronten und aus den Geschäften fiel warmes Licht auf die Straße. Doch Hall Pycroft nahm von alledem kaum Notiz. Während wir die Häuserreihe entlang gingen, beobachtete er unablässig den Eingang des schmalen Durchgangs, als warte er auf ein bestimmtes Zeichen.
Er kommt nur meinetwegen dorthin.
Interessant.
Plötzlich griff Pycroft nach meinem Arm.
Dort, das ist er.
Ein kleiner, dunkel gekleideter Mann hastete auf der anderen Straßenseite entlang. In diesem Augenblick rief ein Zeitungsjunge die neueste Abendausgabe aus. Der Mann blieb abrupt stehen, kaufte ein Blatt und überflog es bereits im Weitergehen. Ohne noch einmal aufzublicken, bog er in den schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern ein.
Dort oben liegen die Räume.
Dann folgen wir ihm.
Pycroft deutete auf den Mann und wir folgten ihm lautlos. Gemeinsam stiegen wir mehrere Stockwerke hinauf. Mit jedem Schritt wurde das Haus stiller, bis schließlich nur noch unsere eigenen Schritte im Treppenhaus widerhallten. Vor einer halb geöffneten Tür blieben wir stehen. Pycroft klopfte.
Herein!
Wir traten ein. Der Raum war kahl, genau so, wie Pycroft ihn beschrieben hatte. Doch der Mann darin war kaum wiederzuerkennen. Er saß am Tisch, die Zeitung aufgeschlagen vor sich. Sein Gesicht war grau und schweißnass, und in seinen Augen lag ein Ausdruck fieberhafter Angst.
Sie sehen nicht wohl aus, Mr. Pinner.
Nein, ich bin nicht ganz auf der Höhe.
Er leckte sich nervös über die Lippen und blickte immer wieder zu uns herüber, als habe unsere Anwesenheit ihn völlig aus der Fassung gebracht.
Wer sind diese Herren?
Freunde von mir, sie suchen ebenfalls eine Stellung.
Pinner nickte hastig, doch sein Blick blieb unruhig. Holmes beobachtete ihn aufmerksam.
Und jetzt lassen Sie mich bitte einen Augenblick allein.
Ich sollte doch heute weitere Anweisungen erhalten.
Ja, natürlich, einen Augenblick.
Er verschwand hastig durch die Hintertür und schloss sie hinter sich. Für einen Moment wurde es still. Dann hörten wir plötzlich heftiges Klopfen hinter der Tür. Ein dumpfes Geräusch, ein Würgen, hastiges Schlagen gegen Holz.
Schnell, die Tür!
Wir warfen uns mit aller Kraft dagegen, bis das Holz splitterte und sie krachend aufsprang. Dahinter lag ein schmaler, leerer Raum. Für einen kurzen Augenblick schien es, als sei der Mann spurlos verschwunden. Dann entdeckte Holmes eine zweite Tür am anderen Ende und riss sie auf. Dort hing Pinner, die Hosenträger tief um seinen Hals gezogen, der Körper schlaff herabgesunken. Ich sprang sofort vor und packte ihn. Gemeinsam schnitten wir ihn los und versuchten, ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen. Langsam begann er wieder zu atmen. Dann wurde es still um uns herum. Holmes hatte sich bereits dem Tisch zugewandt. Die Zeitung lag noch immer geöffnet vor ihm.
Wir müssen Scotland Yard verständigen. Und doch, ich hätte den Fall lieber vollständig verstanden.
Ich gestehe, dass ich dem Ganzen noch immer kaum folgen konnte. Während Pinner bewusstlos am Boden lag, stand Holmes schweigend am Tisch. Die Zeitung lag aufgeschlagen vor ihm, doch er schien sie kaum wahrzunehmen. Man sah ihm an, dass seine Gedanken dem Fall bereits weit vorausgeeilt waren.
Sie sagen, der Fall sei nun klar, Mr. Holmes?
In seinen Grundzügen ja. Die schriftliche Erklärung war der Schlüssel zu allem. Man brauchte ihre Handschrift, nicht für einen Vertrag, sondern um einen anderen Mann unter ihrem Namen auftreten zu lassen.
Meine Handschrift? Und niemand bei Mawson hatte sie je gesehen.
Genau darauf beruhte der ganze Plan.
Dann lebte dort die ganze Zeit jemand anderes unter meinem Namen, während ich hier beschäftigt wurde.
So ist es. Das Geld hielt sie ruhig. Birmingham hielt sie fern von London. Und die endlosen Listen sorgten dafür, dass sie weder Zeit noch Anlass hatten, Fragen zu stellen, während man sich in London ihrer Identität bediente.
Und die Geschichte mit den beiden Brüdern?
Es gab keine zwei Brüder Pinner. Arthur Pinner in London und Harry Pinner hier in Birmingham waren ein und derselbe Mann. Bart, Haare und Auftreten wurden verändert, damit Mr. Pycroft die beiden tatsächlich für Brüder hielt.
Und der Zahn?
Genau das hatte ihn verraten. Den Bart konnte er verändern, den Zahn nicht.
Holmes verstummte kurz. Sein Blick glitt zu Pinner, der reglos am Boden lag.
Und dennoch bleibt eine Frage offen.
Warum er sich das Leben nehmen wollte?
Ja. Er wirkte bereits vollkommen verstört, noch bevor wir oben ankamen.
Dann muss er schon vorher gewusst haben, dass etwas geschehen war.
Noch während wir sprachen, hörten wir plötzlich eine schwache Stimme vom Boden.
Die Zeitung.
Erschrocken wandten wir uns um. Pinners Augen waren geöffnet.
Natürlich. Wie konnte ich das übersehen?
Holmes griff sofort nach dem aufgeschlagenen Blatt und überflog hastig die erste Seite.
Watson, die Überschrift.
Verbrechen in der City, Mord bei Mawson und Williams, gewaltiger Raubversuch, Festnahme des Täters.
Bei diesen Worten stöhnte Pinner leise auf. Ich nahm die Zeitung nun vollständig zur Hand und las weiter. Während Holmes schweigend neben mir stand, beugte Pycroft sich unwillkürlich vor. Pinner dagegen saß reglos am Fenster, die Hände noch immer am Hals.
Mawson und Williams, das bekannte Finanzhaus der City, wurde heute Schauplatz eines schweren Verbrechens. Der erst kürzlich eingestellte Angestellte Hall Pycroft war in Wahrheit einer der berüchtigten Beddington-Brüder, der unter falschem Namen Zugang zum Gebäude erhalten hatte. Am heutigen Nachmittag wurde er nach einem Raubversuch festgenommen. Im Gebäude entdeckte man den erschlagenen Wächter. Wertpapiere im Wert von mehreren tausend Pfund konnten sichergestellt werden. Der mutmaßliche Komplize des Täters ist flüchtig.
Dann lief dieser Mann die ganze Zeit unter meinem Namen durch London.
So ist es. Und als Pinner diese Zeitung las, wusste er, dass alles verloren war.
Sein Bruder war gefasst, der Mord entdeckt und die Polizei bereits auf der Suche nach ihm.
Und dann standen wir plötzlich vor ihm.
Das war vermutlich der Augenblick, in dem ihm klar wurde, dass alles verloren war.
Holmes sah einen Moment schweigend zu dem zusammengesunkenen Mann hinüber.
Die menschliche Natur ist sonderbar, Watson. Selbst unter Verbrechern findet man bisweilen eine Loyalität, die stärker ist als jede Vernunft.
Dann wandte er sich wieder an Pycroft.
Watson und ich bleiben hier. Bitte holen Sie Scotland Yard.
Pycroft nickte nur stumm, griff nach seinem Hut und eilte hinaus. Pinner dagegen lehnte zusammengesunken an der Wand, die Hände noch immer am Hals. Von dem einst geschäftigen, selbstsicheren Mann, der Hall Pycroft mit großen Versprechungen nach Birmingham gelockt hatte, war kaum noch etwas übrig.
Ein Angebot, das zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es meist auch.
Und der ganze Plan beruhte letztlich auf einer einzigen Handschrift.
Ja, einer kleinen Formalität, die harmlos wirkte und doch der Schlüssel zu allem war.
Ich blickte weiterhin auf die aufgeschlagene Zeitung. Darin stand nun der ganze Plan, entlarvt und gescheitert. Und doch war dieser Fall nicht durch große Verfolgungen entschieden worden, sondern durch kleine Dinge. Eine unnötige Erklärung, ein leeres Büro und den goldenen Schimmer eines Zahnes. Wenn ich heute auf jene Ereignisse zurückblicke, erscheint mir der Fall noch immer seltsam still. Vielleicht, weil er mir zeigte, wie leicht ein Mensch in ein Spiel geraten kann, das längst begonnen hat, ohne es überhaupt zu bemerken.
Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste?
Nicht sofort, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du meinst die Liga der Rothaarigen, oder?
Ja, genau. Diese beiden Fälle haben schon erstaunliche Parallelen. Wieder bekommt jemand plötzlich unglaublich viel Geld für eine völlig absurde Arbeit. Und genau das macht Holmes sofort misstrauisch.
Genau. In der Liga schreibt der arme Jabez Wilson stundenlang die Enzyklopädie Britannica ab. Und hier sitzt Hall Pycroft plötzlich in Birmingham und kopiert Namen aus einem Adressbuch.
Und beides dient am Ende eigentlich nur dazu, die Leute beschäftigt und möglichst weit weg vom eigentlichen Tatort zu halten.
Und das Unheimliche ist, dass solche Angebote am Anfang meist wie ein absoluter Glücksfall wirken. Sobald etwas zu schön ist, um wahr zu sein, hört man irgendwann auf, die richtigen Fragen zu stellen. Und ehrlich gesagt gilt das heute manchmal genauso wie damals.
Wenn dir unsere heutige Folge gefallen hat, abonnier gern unseren Podcast und folg uns auf Instagram, um keine neue Folge zu verpassen. Nächste Woche erhält eine junge Frau eine kleine Pappschachtel per Post. Der Inhalt wirkt zunächst absurd, doch Holmes erkennt sofort, dass dahinter etwas zutiefst Verstörendes steckt. Und schon bald führt der Fall in die dunkelsten Abgründe menschlicher Eifersucht.
Und wenn ihr wissen wollt, was hinter der geheimnisvollen Pappschachtel steckt, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.